Sehr geehrte Damen und Herren, morgen wählen die USA einen neuen Präsidenten und auch das Repräsentantenhaus und ein Drittel des Senates. Und so kurz vor der Wahl freue ich mich noch einmal, unseren Korrespondenten in Washington, Thomas Spang, zu begrüßen. Mein Name ist Clemens Schumann und ich bin verantwortlich für die außenpolitische Berichterstattung bei den Oberösterreichischen Nachrichten. Herzlich willkommen, Thomas Spang.
Hallo Herr Schumann, ich grüße Sie.
Wir laufen in die Zielgerade ein und ich freue mich sehr, dass ich Sie noch einmal via Video begrüßen darf aus Washington. Und wir werden noch einige Fragen erörtern, die uns sozusagen kurz vor der Wahl unter den Nägeln brennen. Beginnen möchte ich gleich mit etwas, nachdem im Jahr 2016 die Umfragen bei der Präsidentenwahl so daneben gelegen haben, traut sich dieses Mal eigentlich kaum jemand eine Prognose über den Wahlausgang zu. Trauen Sie sich trotzdem eine Prognose zu?
Ja, das ist das berühmte Umfragetrauma von 2016, das nicht nur die Meinungsforscher verfolgt, sondern natürlich auch die Journalisten, die sich ein Stück weit auch auf diese Demoskopie verlassen haben. Aber ich habe das Gefühl, dass wir es diesmal mit einer ganz anderen Ausgangslage zu tun haben als vor 4 Jahren. Diese Wahlen sind nicht das Rennen zwischen einem Außenseiter und einer etablierten Politikerin, sondern hier ist Donald Trump der Amtsinhaber, über den abgestimmt wird, unter den Bedingungen einer Pandemie. Wir haben heute mehr als 100.000 Covid-Neuinfektion, nur um Ihnen da mal eine Vorstellung zu geben, unter welchen Bedingungen diese Wahlen hier stattfinden. Das hat sich sicher geändert. Was sich auch geändert hat, ist die Demoskopie selbst. Wir wissen, dass vor 4 Jahren viele Trump-Wähler nicht in der Weise mit in den Umfragen gewichtet worden sind, wie sie eigentlich hätten gewichtet werden müssen. Das ist korrigiert worden nach Ethnie, nach Alter, nach Geschlecht, nach Region, sodass man viele dieser systematischen Umfragefehler diesmal weitgehend ausgeschlossen hat. Und unter diesen Voraussetzungen würde ich sagen, so wie das Rennen verlaufen ist, ist Joe Biden ganz eindeutig der Favorit. Er ist in der Poolposition und verschiedene Vorhersageseiten, die eben auf wissenschaftlichen Modellen beruhen, geben, wie die zum Beispiel von Nate Silver, geben Donald Trump nur noch eine 10-prozentige Chance. Aber 10% sind nicht 0%. Genau. Und wenn man das mal veranschaulichen will, in Los Angeles regnet es an 36 Tagen im Jahr. Das heißt, die Chance, dass Donald Trump gewinnt, ist so groß, wie dass sie im Regen in Los Angeles ankommen.
Wie sind denn die aktuellsten Umfragen jetzt so kurz vor der spannenden Wahlnacht? Und was ist anders als 2016, als Hillary Clinton ja auch bis zuletzt vorne lag?
Also um auf die letzte Frage einzugehen, der Vorsprung, den Joe Biden hält, ist deutlich größer als der von Hillary Clinton, fast doppelt so groß in den nationalen Umfragen, je nachdem, wie sie diese Umfragepakete zusammenstellen, liegt Biden jetzt am Wahltag zwischen 8 und 10% vor Donald Trump. Das ist also außerhalb der Irrtumswahrscheinlichkeit. In den entscheidenden Swing States liegen die beiden Kandidaten enger zusammen, aber Biden durchaus auch mit einem größeren Vorsprung als Hillary Clinton, insbesondere in den Staaten, die um die sogenannten, um die Great Lakes herum liegen, also Wisconsin, Michigan und Pennsylvania. Staaten, die traditionell blau gewählt haben, demokratisch blau, die deshalb auch Blaue Mauer heißen. Und diese Blaue Mauer hatte Donald Trump 2016 eingerissen und diesmal sieht vieles danach aus, dass sie halten könnte für Joe Biden. Das sind Dinge, die sich geändert haben.
Es gibt ja sogar Umfragen, die den Demokraten Joe Biden in republikanischen Bundesstaaten, wie zum Beispiel Texas, gleich auf oder sogar vorne sehen. Sollte der traditionell republikanische Bundesstaat tatsächlich an Biden gehen, wäre das ja ungefähr so, als würde in Bayern plötzlich die SPD regieren und nicht mehr die CSU. Was ist da passiert, dass sogar so fix geglaubte republikanische Bastionen ins Wanken geraten?
Nun, in Texas gibt es dafür eine Erklärung und die heißt demografischer Wandel, der sich schon lange abgezeichnet hat in diesem Bundesstaat, wo der Anteil der Latino-Bevölkerung kontinuierlich wächst. Sie haben in Texas sehr viele große Bevölkerungszentren, wie zum Beispiel Houston, aber auch Dallas, Fort Worth, diese Ecke, dann rund um Austin herum. Das sind sehr progressive, liberale Gebiete. Und was wichtig ist, was sich verändert hat, sind die Vorstädte. Donald Trump hatte bei den letzten Präsidentschaftswahlen in den Vorstädten überall gepunktet. Er hat vor allem weiße, gebildete Wähler auch gewinnen können. Er hatte viele weiße Frauen gewonnen und die sind ihm alle weggelaufen. Und das macht sich an einem Ort wie Texas ganz oder in einem Bundesstaat wie in Texas ganz besonders bemerkbar. Und was ich noch hinzufügen möchte, was wirklich ausgesprochen wichtig ist, ist, dass die Wahlbeteiligung rasant hoch ist in Texas. Es gibt jetzt schon bereits jetzt sind schon mehr Brief- und Frühwahlstimmen eingegangen als in den gesamten Wahlen 2016.
Auf welche Bundesstaaten außer Texas sollten wir denn in der Wahlnacht besonders achten? Also welche sind die am meisten umkämpften Swing States? Immer wieder genannt wird zum Beispiel Florida. Was geben Sie uns da für einen Tipp?
Ja, die blaue Mauer, die ich eben erwähnt habe, die ist natürlich sehr wichtig, aber da werden wir in der Wahlnacht aller Voraussicht nach keine Wahlergebnisse haben. Was ich Ihnen, liebe Leserinnen und Leser, ganz besonders ans Herz legen möchte, ist, dass diese Wahlen unter den Bedingungen einer Pandemie stattfinden, wo es ein unglaublich hohen Anteil an Brief- und Frühwahlstimmen gibt. Also wir haben schon 100 Millionen Stimmen, die abgegeben worden sind. 2016 hatten wir 136,5 Millionen Stimmen. Das heißt, wir sind nur 36 Millionen Stimmen von dem entfernt, was wir 2016 haben. Was bedeutet das für die Wahlnacht? Für die Wahlnacht bedeutet das, dass je nachdem, wie die Gesetze in den einzelnen Bundesstaaten sind, wir zunächst entweder keine Ergebnisse von diesen Briefwahlen vorliegen haben oder dass diese Briefwahlergebnisse als erste vorliegen. Und das muss man wissen, wenn man die Wahlergebnisse verfolgt, zum Beispiel in Florida. Florida ist einer der Bundesstaaten, wo die Briefwahlstimmen sofort ausgezählt werden, sobald sie eintreffen. Das ist ganz anders in Pennsylvania, wo die Briefwahlstimmen erst am Wahltag selbst ausgezählt werden dürfen. Das heißt, Staaten, die so sind wie Florida, ist zu erwarten, dass Joe Biden erst in Führung liegt, und zwar deutlich. Das ist das sogenannte blaue Wunder, mit dem wir in der Wahlnacht rechnen, weil Demokraten sich in viel höherem Maße an Briefwahlen beteiligen als Republikaner, im Verhältnis von 2:1 ungefähr. Insofern dürfen wir nicht überrascht sein, wenn in diesen Staaten, Florida gehört dazu, North Carolina gehört dazu, Georgia gehört dazu, wenn in diesen Staaten Joe Biden erst mit einer großen Führung startet und diese Führung dann langsam wegbröckelt. Umgekehrt ist es besonders wichtig, aber auch zu wissen, dass Staaten eben wie Pennsylvania, wie Michigan und wie Wisconsin noch keine Briefwahlstimmen vorliegen haben. Das heißt, da wird es genau umgekehrt sein. Da wird Donald Trump in Führung liegen. Und hier kommt jetzt das Problem. Wenn wir am Ende der Wahlnacht die Situation haben, dass Donald Trump in diesen drei Great Lakes Staaten vorne liegt, wird er versucht sein, den Sieg auszurufen, obwohl die Briefwahlstimmen noch gar nicht ausgezählt sind. Und das ist das, worauf wir unser Augenmerk richten werden.
Okay. In den USA geht ja mittlerweile auch die Angst um, dass es am Wahltag selbst oder auch danach zu Unruhen oder Gewaltausbrüchen kommen könnte. Selbst Facebook-Chef Mark Zuckerberg warnte am Wochenende davor. Besteht diese Gefahr aus Ihrer Sicht tatsächlich?
Absolut. Denn es wird so sein, dass Donald Trump das Feld nicht freiwillig räumt, wenn das Wahlergebnis knapp sein wird. Er hat Heerscharen an Rechtsanwälten beschäftigt, die nichts anderes tun werden, als zu versuchen, die Gültigkeit von abgegebenen Stimmen anzufechten. Ein Vorgeschmack erleben wir ja gerade in Texas, wo also das sogenannte Drive-Through-Voting in Houston angefochten wird. Da geht es um 137.000 Stimmen. Bei knappen Wahlen sind das eine Menge Stimmen, um die es da geht. Und diese radikalen und gewaltbereiten Trump-Anhänger könnten die Begleitmusik dazu spielen, um Chaos zu erzeugen, um den Eindruck zu erwecken, dass dieses Chaos ein Ende finden muss und dass deshalb mit dem Auszählprozess aufgehört werden muss. Das sind Taktiken, vor denen verschiedene Experten und Analysten in den zurückliegenden Wochen wiederholt gewarnt haben. Ich denke, es gibt da ein hohes Maß an Sensibilität innerhalb der amerikanischen Medien und auch innerhalb der amerikanischen Bevölkerung. In welchem Stil das stattfinden wird, muss man abwarten. Man sollte nicht zu sehr zu einer Verunsicherung beitragen. Das sind bisher alles Spekulationen. Wir haben jetzt in den vergangenen Tagen, jetzt zum Beispiel in Texas, haben Trump-Anhänger einen Biden-Bus bedrängt. Sie haben ihn sprichwörtlich ausgebremst und da musste dann die Polizei herbeigerufen werden, damit dieser Wahlkampfbus dann freies Geleit bekam. Also es gibt Vorboten, es gibt Anzeichen dafür, es gibt Aussagen von Trump auf Twitter, seine berühmte Aussage aus der ersten Präsidentschaftsdebatte, seine Aufforderung an die Proud Boys, eine rechtsradikal bis rechtsextreme Gruppe, stand back and stand by, was so viel heißt, wie haltet euch im Moment zurück, aber kommt, wenn ich euch brauche. Und insofern, ja, man muss das sehr ernst nehmen.
Kann sich Trump überhaupt weigern, im Falle einer Niederlage das Weiße Haus zu verlassen?
Die Verfassung sagt, dass der letzte Amtstag des amtierenden Präsidenten der 20. Januar ist, Schlag 12 Uhr. Dann ist die Amtszeit von Donald Trump abgelaufen. Wenn er nicht erneut vereidigt worden ist, ist er dann ein ganz normaler Bürger.
Wir haben jetzt sehr viel über die beiden Präsidentschaftskandidaten gesprochen. Es gibt aber auch Ehefrauen dieser beiden Kandidaten. Welche Rolle spielen Sie eigentlich im Wahlkampf?
Eine eher untergeordnete Rolle, insbesondere weil Melania Trump in diesem Fall ja auch eher eine sehr private Person ist. Und Jill Biden ist aktiver, war im Vorwahlkampf sehr aktiv. Aber noch einmal, wir dürfen nicht vergessen, dies ist kein normaler Wahlkampf. Das ist eine Pandemiewahl, die mindestens was Joe Biden angeht, distanziert stattfindet. Biden tritt auf großen Parkplätzen auf, vor Fans, die in ihren Autos sitzen oder vor ihren Autos stehen und die zum Beifall auf die Hupe drücken, während Donald Trump der Einzige ist, der tatsächlich vor Anhängern auftritt, was aber heftig kritisiert wird, weil noch einmal, wir haben 100.000 Covid-Neuinfektionen am Tag und er versammelt seine Anhänger ohne Maske, ohne große Schutzmaßnahmen um sich, fast wie Nero vor dem brennenden Rom.
Ist es eigentlich grundsätzlich üblich, dass im Wahlkampf auch die Familie eingespannt wird in Amerika, also die neben den Ehefrauen möglicherweise die Kinder oder sogar die Enkelkinder?
Ja, die Kinder von Donald Trump, die sind ja sehr aktiv. Donald Trump Jr. Werden ja auch politische Ambitionen nachgesagt. Er ist sehr aktiv, Eric ist weniger aktiv, Ivanka ein wenig. Dann ist die Frau von Eric Trump ist ziemlich stark involviert. Ja, gerade auf den Schlussmetern des Rennens treten diese Familien auf als Stellvertreter, die dann bei Veranstaltungen für die Kandidaten sprechen.
Da beide Präsidentschaftskandidaten ja weit über 70 Jahre alt sind, kommt ja den Vizepräsidentschaftskandidaten dieses Mal eine große Bedeutung zu. Wie ist Ihre Rolle und was könnte im Fall des Falles auf Mike Pence bzw. Kamala Harris zukommen?
Nun, Sie müssen halt vom ersten Tag an dazu in der Lage sein, die Amtsgeschäfte zu übernehmen. Wir haben das ja gerade erlebt mit Donald Trump, der an Covid-19 erkrankt war, ins Walter Reed Krankenhaus gebracht wurde. Das war der Zeitpunkt, wo bei Mike Pence alle Alarmleuchten am Glühen waren. Er hätte zu diesem Zeitpunkt, musste er darauf vorbereitet sein, die Amtsgeschäfte komplett zu übernehmen. Die gleiche Situation wäre natürlich umgekehrt der Fall, wenn Joe Biden etwas passiert, ein Herzinfarkt, ein Schlaganfall, Covid-19. Die Liste ist lang und das Alter beider Kandidaten ist hoch mit 74 und 78, ja, es besteht die reale Chance. Insofern schauen die Leute vielleicht diesmal ein bisschen genauer sich die Vizepräsidentschaftskandidaten an. Aber es wird wie immer sein, dass deren Wahl wirklich nicht die Wähler bewegt. Es geht um Donald Trump und es geht um Joe Biden. Und in diesem Fall geht es allein um Donald Trump. Es ist ein Referendum über Donald Trump.
Was ja auch eine sehr spannende Wahl wird, abseits der Präsidentschaftswahl, es werden ja auch am 3. November das Repräsentantenhaus und auch ungefähr ein Drittel des Senats neu gewählt. Wie schauen denn da die Umfragen aktuell kurz vor der Wahlnacht aus? Und kann es sein, dass sogar die Republikaner den Senat verlieren, den sie derzeit ja mit, glaube ich, 4 Mandaten Überhang halten?
Ja, Sie haben völlig recht, auf die Kongresswahlen hinzuweisen. Die fallen immer ein wenig hinten runter, aber wir haben ja eine geteilte Regierung. Das heißt, der Kongress hat die Budgethoheit, genauer gesagt das Repräsentantenhaus. Und ohne eine Mehrheit im Kongress kann ein amerikanischer Präsident innenpolitisch und auf dem Gesetzesweg sehr wenig erreichen. Die Umfragen sehen eine Bestätigung der demokratischen Mehrheit im Repräsentantenhaus. Und im Senat sieht es so aus, dass es gut vorstellbar ist, dass die Demokraten eine knappe Mehrheit da erringen können. Die meisten Vorhersagemodelle sehen die Demokraten irgendwo bei 50 bis 52 Senatoren. Aber das ist alles noch sehr volatil. Was interessant ist bei diesen Wahlen, ist, dass die Ergebnisse und die Umfragen ziemlich synchron sind zwischen den Präsidentschaftswahlen und den Wahlen zum Kongress. In der Vergangenheit war das oft anders. Hat man individuelle Kandidaten losgelöst von dem jeweiligen Präsidentschaftskandidaten gesehen. Das ist diesmal nicht so. Diesmal hat man ein hohes Maß an Synchronität. Und das ist eigentlich, wenn die Demoskopen recht haben, keine gute Nachricht für Donald Trump, denn auch die Republikaner, denn das könnte bedeuten, dass sie auf ganzer Linie verlieren.
Eine letzte Frage noch bezüglich Senat. Wir haben im Senat ja 100 Sitze. Was passiert eigentlich, wenn es ein Patt im Senat gibt? Das heißt, wenn 50 Sitze an die Demokraten gehen und 50 an die Republikaner, dann kommt ja wieder, soweit ich weiß, der Vizepräsident oder die Vizepräsidentin ins Spiel.
So ist es. Und deshalb ist es sehr wichtig, wer die Präsidentschaft gewinnt, denn genau diese Situation könnte eintreten. Die gab es ja auch schon mal unter Barack Obama. Und dann ist es ganz entscheidend, wer im Weißen Haus sitzt, denn der Vizepräsident hat dann in seiner Rolle als Senatspräsident das Recht, auch eine Stimme abzugeben und die entscheidet dann über die Mehrheit. Insofern ist das ein ganz wichtiger Aspekt.
Ja, herzlichen Dank, Herr Spang. Wir freuen uns alle auf eine sehr spannende Wahlnacht und ja, in wenigen Stunden wissen wir hoffentlich, was rauskommt. Ich danke Ihnen vielmals und wünsche Ihnen alles Gute nach Washington.
Ja, vielen Dank und auch liebe Grüße zurück.
Ja, herzlichen Dank, liebe Damen und Herren. Damit verabschiede ich mich und wünsche Ihnen alles Gute.